Man müsste mal in einer schwierigen Situation immer versuchen, am Ball zu bleiben.
Das sagt unser heutiger Gast Markus Brott hier im Podcast. Man müsste mal mit
Andreas Nuski, hallo.
Und Klaus Oellerking, hallo. Wir sind der Podcast, bei dem wir Leute einladen, die nicht nur sagen, man müsste mal, sondern die auch tun, was sie sagen. Und heute zu Gast Markus Brott. Lieber Markus, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Ja, schön. Zu unserem Küchengespräch. Mhm. Wir sitzen zwar nicht in der Küche, aber die Atmosphäre ist so ähnlich. Ich will euch Markus kurz vorstellen. Ihr seht ihn ja nicht. Insofern, bei Markus ist es ein bisschen besonders. Auf den ersten Blick sieht er aus wie du und ich. Und auf den zweiten Blick ist er ein bisschen anders. Also, er hat sein rechter Arm hängt ein bisschen runter, er hat sein Bein zieht da ein bisschen nach, da hat er so ein Ding unten am Bein, das wird er uns nachher erklären, was das eigentlich ist. Und Markus ist Dozent für Pflegefachberufe und ja, hat in seinem Leben einfach einen abrupten Wechsel in der Geschwindigkeit gehabt, so über den wir heute sprechen werden, Andreas.
Das machen wir. Wir reden heute über das Thema Schlaganfall und wie es damit weitergeht dann, ne? Darf man fragen, wie alt du bist? Hatten wir das schon?
Nee. 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 Genau, jetzt aktuell 36, ich werde in den paar Tagen 37.
Du wirst noch nicht gratulieren, aber bald. Okay. Und wann war der Schlaganfall und wie kam es dazu? Mal die ganz große Frage hier am Anfang.
Genau, die ganz große Frage. Also das ist tatsächlich jetzt schon 10 Jahre her und im Februar 2013 war meine Hirnblutung, Aneurysma im Hirnstamm. Ja, somit ist sozusagen im Februar diesen Jahres ist es dann 11 Jahre her, dass ich diesen sogenannten Schlaganfall hatte.
Mit 26. Ist das so ein Klischee, dass man das nur mit im höheren Alter kriegt oder so? Oder ist das Quatsch, was ich mir gerade irgendwie nur so falsch abgespeichert habe?
Ich glaube, das ist im Volksmund oder so immer noch in den Köpfen drin. Klar, Schlaganfall, ältere Leute. Ich war auch schon die Ausnahme, ne? Ich habe den Altersdurchschnitt in den Kliniken schon gesprengt, aber aber in den letzten Jahren, und wenn man sich damit selber befasst, wie ich nach dieser Geschichte selber, nimmt es auch immer mehr zu in allen Altersschichten, muss man wirklich sagen. Aber die Vielzahl sicherlich noch, dass wir sagen, wir sind im höheren Alter, dass Menschen einen Schlaganfall bekommen.
Markus, ich würde gerne ein bisschen nochmal zurückgehen in deinem Leben. Also der Tag da im Februar 2013, der war ja schon besonders. Und die Folgen, mit denen hast du ja bis heute auch zu tun. Aber ich würde gerne nochmal einen kleinen Blick in die Zeit davor werfen. Du hast als junger Mann die Schule abgeschlossen und bist, glaube ich, Altenpfleger geworden, ne?
Genau. Ich habe 10 Jahre Realschulabschluss gemacht, 10 Jahre zur Schule gegangen und bin dann mit 16 nach Lübeck gegangen und habe die Ausbildung zum Altenpfleger gemacht, 3-jährige Fachausbildung.
Wieso entscheidet sich ein 16-Jähriger für Altenpflege und nicht für Kfz-Mechaniker?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich war mit 14, hier damals Ferienarbeit oder auch Berufsorientierung von der Schule aus, war ich im ein Pflegeheim. Ich habe mich einfach mal gesagt, ach, machst du mal im Pflegeheim Praktikum, weil, was ich dazu sagen muss, ich bin so ein bisschen mit bei Oma groß geworden. Ich war schon immer mit älteren Menschen zusammen im Garten und ich glaube, das hat mich ein bisschen geprägt. Da habe ich auch viel mitbekommen, so fürs Leben. Und dann habe ich das Praktikum gemacht in einem Pflegeheim und ja, hab da ganz tolles Feedback bekommen, wo die damalige Mentorin gesagt hat, ich weiß nicht, was es ist, aber du hast irgendwas
guten
Beruhigendes auf die Menschen.
Guten Einfluss.
Auch Menschen, die Demenz haben oder so, die waren irgendwie ruhiger in meinem Beisein zusammen.
Das ist, glaube ich, auch manchmal ziemlich wichtig oder wahrscheinlich ziemlich oft, weil die auch durch die Demenz dann auch manchmal verwirrt sind oder wo sie gerade sind, was gerade so vor sich geht. Und dann ist das eigentlich extrem wichtig, dass man jemanden hat, der die so ein bisschen runterbringen. Ne?
Genau, also das ist eigentlich total wichtig, dass man nicht selber noch als Pflegekraft oder wie auch immer total
wild noch hochdreht.
Und noch hochdreht, weil viele Menschen, die Demenz haben, entwickeln eher schon herausforderndes Verhalten, wie man fachlich sagt, durch sie sind unruhig, nervös. Und wenn man dann noch selber ist, ja.
Und, somit und das warst du mit 14 Jahren schon nicht mehr.
Ja, doch. Und sicherlich war ich ein Jugendlicher mit Fitzen, wild, verrückt, aber ich kann das nur so sagen, wenn ich auf diesen Wohnbereich gekommen bin oder in dieses Pflegeheim, dann ja, habe ich irgendwas ausgestrahlt und wusste mit den Leuten respektvoll, wertschätzend und ruhig wohl umzugehen und habe einfach gesagt, ich spiele mit zwei, drei Leuten einfach mal, Mensch, ärgere dich nicht und so. So, ich habe es einfach gemacht. Wahrscheinlich habe ich es in mir.
Das ist
Vielleicht ist das so.
Ja, umso besser. Also es ist ja auch schön irgendwie, dass man da nicht dass man da nicht immer zu gezwungen oder zu manipuliert werden muss, dass man das irgendwie gut macht, sondern dass es manche Leute auch einfach in sich tragen. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele, die das richtig toll machen dann auch.
Ja. Richtig.
Ja, ich kann keinen Zweifel.
Und du bist dann mit 16, hast du, glaube ich, gerade gesagt, von zu Hause weg. Ich glaube, du bist in Bad Klein aufgewachsen.
Richtig, genau. Also ganz ursprünglich in Bützow geboren, sind dann aber recht in meinem 7., 8. Lebensjahr nach Bad Klein und dann ja nach Lübeck in die WG, in die größere Hansestadt nach Schleswig-Holstein.
Ja.
Ins befreundete Ausland.
Ja, genau.
Ja.
Hast du eine Lehre begonnen?
Genau, habe da meine 3 Jahre Ausbildung dann gemacht. Ja.
Da hat sich das dann bestätigt, dass es deins ist, oder?
Ja, wirklich. Also immer mehr, dass es wirklich so war. Und natürlich gab es auch Grenzerfahrung, das muss man einfach so sagen, weil in ein Pflegeheim, wie hat meine damalige Ausbilderin gesagt, gehen die Menschen meistens nie wieder zu Fuß raus, sondern nur mit den Beinen vorwärts.
Ja.
Und das hast du als junger Mann auch erleben dürfen, müssen, erlebt?
Genau, erlebt müssen. Und ja, das war so die erste berufliche Grenzerfahrung, der erste Mensch, der verstorben ist, den wir begleitet haben im Pflegeteam. Und dann hat meine Ausbilderin mich halt auch gefragt, ob ich mir vorstellen kann, diesen Menschen jetzt zu versorgen, was man dann noch macht, wenn er eingeschlafen ist, der Arzt da war, dann wird er nochmal versorgt. Und das war,
Ja, ich habe so eine ähnliche Anekdote tatsächlich, weil ich hatte mal ein Praktikum bei der Kriminalpolizei gemacht und da an sich die Arbeit total toll, Fotos von Tatorten oder so, Spuren sichern, Sachen berichten, aufschreiben und alles super. Nur dann kam halt auch dazu, ja, aber du musst auch schon mit den Toten irgendwie klarkommen, die dann auch ab und zu mal, ist halt nicht so oft, aber es kommt vor und die müssen dann auch da muss ja gewisses untersucht werden und dann muss man ja den alles mit aufnehmen und so weiter. Und das, da muss man da auch dicht ran und das muss man auch irgendwie verkraften dann. Also von daher kann ich das gerade gut nachfühlen, was das wahrscheinlich, wie sich das angefühlt hat, dass man dann, ja, okay, das gehört auch dazu.
Richtig, also das muss ich ehrlich sagen. Da war wirklich der Gedanke, obwohl man gedacht hat, man ist gut gestartet, aber da habe ich meine Mutter angerufen nach Bad Klein, habe gesagt, das ist nichts für mich. Ich musste, nicht musste, aber ich habe heute einen Menschen angefasst, der verstorben ist und ja, war so. Aber nee, ich wurde drin bestärkt von meiner Familie, wieder so ein Moment und auch von meiner von meinem Ausbildungsbetrieb und ich bin dann weiter meinen Weg gegangen in der Pflege.
Aber damit sind wir ja schon so ein bisschen bei dem Eingangssatz, den du gerade gesagt hast, dieses, man muss auch dranbleiben, wenn es schwierig ist. Bei
Schwierigkeiten, ne?
Ja, richtig. Ne? Du bist dran geblieben, ja, auch aus gutem Grund, also mindestens, weil du ja für dich entdeckt hast, dass die Arbeit in der Pflege dein Ding ist, schlechthin.
Absolut, genau. Also ich konnte mir bis dato auch einfach nichts anderes vorstellen, muss ich euch sagen. Das ist so, absolut. Ich bin da drin aufgegangen. Ne? Und natürlich waren es vielleicht auch noch vor so und so vielen Jahren andere Rahmenbedingungen, aber viel gearbeitet, Schichtdienst, das habe ich auch in meiner Ausbildung erlebt und das gehörte dazu, aber es hat mir Spaß und Freude gemacht einfach.
Du bist ja als relativ junger Pfleger, ne? Heißt das so, Pfleger, ne? Ja, klar.
Genau.
Dann schon mit 19, 20 ausgelernt.
Richtig, ich war 19,5. 19, ne?
Ja, und dann bist du losmarschiert, ja, gleich mit verantwortungsvollen Aufgaben.
Ja, auf jeden Fall. Also ne, dann ging das ja so los. Ich habe dann auch den Betrieb gewechselt und wollte noch mal schauen. Und dann kamen auch die ersten Nachtdienste dazu. Man war mal Schichtleitung. Und natürlich, wenn man ausgebildet ist, glaube ich, wie in so vielen Betrieben, dann bist du ausgebildet, hast zwar noch keine Berufserfahrung, aber du sollst schon Verantwortung übernehmen. Ne? Und dann hast du einen Wohnbereich mit 30 Bewohnern und bist morgens zu 4, zu 5 gewesen. Und dann warst du mal die Schichtleitung mit 4, ne, für 4 Kollegen verantwortlich, die einzuteilen, aber auch für 30 Bewohner.
Im Alter die, von, wie alt warst du da
dann? Im Alter von nachher dann, ne, so 20, das waren 20, die ersten Erfahrungen, ne, so 20, wo man sagte, ne, noch nicht Leitungskraft, aber du führst heute mal die Schicht.
Wenn man sich überlegt, was andere 20-Jährige so, die vielleicht gerade irgendwie ein Studium beginnen oder so, das ist schon ein krasser Unterschied, ne, was, wie das so sein kann, was man da so für Verantwortung haben kann. Schon doll.
Ja, auf jeden Fall. Aber auch das hat
mir war das Spaß damals gemacht. Schon so, das ist ja nun schon ein paar Jahre her, war das damals schon so, dass die Arbeitsbelastung, die in der Pflege, das ist ja inzwischen spätestens seit Corona allen bekannt, hoch ist, intensiv ist. War das damals schon so?
Irgendwie, wir haben schon viel gearbeitet und ich habe zum Beispiel in meiner 3-jährigen Ausbildung in dem Betrieb, wo ich war, ein Schichtmodell gehabt. Wir haben immer 10 Tage gearbeitet, 4 Tage frei. Das war so ein Rollendienstplan. Eigentlich wusste ich schon immer, wie wir das ganze Jahr über arbeiten. Ich selber fand das gar nicht so schlecht damals in Lübeck. Aber natürlich ist die Arbeitsbelastung nach 10 Tagen mit früh, spät auch schon hoch gewesen, aber es war Regeneration. Ich kann mich selten dran erinnern. Uns wurden diese 4 Tage, muss ich euch so sagen, fast nie genommen. Wir haben dann auch wirklich 4 Tage erholungsfrei gehabt und sind dann wieder in unseren Turn gestartet. Und ich glaube, das ist mittlerweile wirklich anders. Du wirst ständig abgerufen, rausgeholt, bis hin, ich kenne ehemalige Kollegen bis heute, einspringen macht man mal, aber wenn du sogar im Urlaub angerufen bist und alles, weiß ich nicht, da bleibt der Erholungsfaktor.
Ja. Im Urlaub angerufen, das ist ein absolutes No-Go, sollte das eigentlich sein, ne?
Ja.
Das geht eigentlich gar nicht. Und wenn das die Zustände so erfordern, ist das schlimm genug, ja.
Ja. Du hast gesagt, du hast den Arbeitgeber gewechselt. Du hast dich vermutlich ja auch fortgebildet, nehme ich an. Wenn jemand so drinsteckt in der Materie wie du,
ja,
dann will er ja vielleicht auch ein bisschen mehr.
Ja, genau. Und na, weil ich eben gemerkt habe und das auch wieder als Feedback bekommen hat, man merkt das ja selber sicherlich, wie ihr das wisst oder kennt auch, aber ja Mensch, wie sieht's denn aus, irgendwann mal vielleicht einen Wohnbereich zu führen, ne? Als Wohnbereichsleitung, Teamleitung, wie immer man das nennt, bis hin sogar Pflegedienstleiter. Und ja, dann habe ich die Möglichkeit auch bekommen, wo ich wieder zurückgekommen bin, später aus Lübeck nach Wismar wieder zurück. Also ich bin dann nach Bad Klein-Wismar. Und ja, da hat man mich dann weitergebildet oder ich bin zur Weiterbildung gegangen zum Pflegedienstleiter, habe berufsbegleitende Weiterbildung gemacht.
Okay.
Und du hast dich immer gut ernährt, du hast wenig Alkohol getrunken, bist dann nach Feierabend ins Bett gegangen und nicht mit
alles Freunden ganz auf die
Party.
Genau. Genau, was man mit Anfang 20 ja macht.
Genau, da sind ja alle ganz, ganz vorbildlich.
Vorbildlich, also eigentlich, ich habe mein Leben genossen, was alles dazu gehört, trotz natürlich mit Schichtdienst und Arbeiten, aber ich bin mit Freunden weggegangen, am Wochenende ging es zu Festivals, in Diskotheken, da gab es ja noch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Großraumdiskotheken, da war ich gerne tanzen und ich muss euch sagen, das war mein Ausgleich auch, ja, also einfach auch mal tanzen, feiern, Kopf aus, mal nicht an Erkrankung denken, an Schichtdienst denken und ja, hab geraucht, Alkohol getrunken, ja, Kaffee, viel auf Arbeit, muss ich einfach so sagen, ja.
Würdest du denn sagen, ja, das war schon krass ungesund oder dass du da deinen Körper krass gefordert hast, um es mal so zu sagen?
Ja, im Nachgang weiß ich nicht. Also ich habe es als normal empfunden, also weil ich gedacht habe.
So wie andere junge Leute, ne?
So andere junge Leute auch. Also ich glaube, ich war schon sehr verantwortungsbewusst, weil ich glaube, das Motto war immer, wer auch feiern kann, kann auch arbeiten gehen oder wie auch immer. Und das habe ich verantwortungsvoll durchgesetzt. Und ich hatte ja auch Verantwortung, ich arbeite mit Menschen oder am Menschen. Und nee, also ich glaube schon, klar, ne, war mal eine Party dabei, die
es ist mal so, heftiger ja, war. Auch da kann, glaube ich, jeder 20-Jährige, also das ist ja,
ja. Ja, aber natürlich das mit den Rauchen, viel Kaffee und so und dann natürlich der Stress und Druck natürlich, den man dann doch irgendwo natürlich auch verspürt hat und der auch einfach schon damals da war und ich glaube, der bis heute weiterhin in dem Bereich der Pflege immer höher wird.
Mhm. Ich sag mal, wir sind ja jetzt, wir haben jetzt nicht die Jahreszahlen gezählt, aber wir sind ja so ungefähr jetzt im Sommer 2012 irgendwo, ne? Eine Ausbildung beendet. Du hast gesagt, du hast die Ausbildung gemacht zum Pflegedienstleiter. Du hast deine Stelle gewechselt von Wismar. Dann bist du, glaube ich, nach Schwerin gekommen.
Richtig, genau. Dann habe ich mich nach der Weiterbildung nochmal verändert und habe gedacht, größerer Bereich, mehr Erfahrung sammeln und bin dann zu einem Arbeitgeber nach Schwerin gewechselt und habe da ein größeres Team dann geleitet. Fast 30 Kollegen waren wir, 60 Bewohner auf den Wohnbereich.
Ja.
Ja, und da wollte ich als Teamleiter, Wohnbereichsleiter weiter Erfahrung sammeln.
Okay. Wie sagst du, wollte ich?
Wolltest du, hast du oder wolltest du?
Ja, genau. Das ja, habe ich, aber leider nur 6 Monate, ein halbes Jahr. Ich war voll drinne, mit viel Leidenschaft, mit viel Power und am Anfang das Team kennenlernen, die Bewohner. Ich habe mitgearbeitet, aber gleichzeitig musste ich auch Büro machen, weil ich habe gesagt, ich kann nicht aus dem Büro nur steuern und gucken, was wollen wir verbessern, was wollen wir verändern. Ich muss mitarbeiten, ich muss die Abläufe kennen, ich muss die Bewohner kennen, ich muss mein Team kennen.
War das denn im Vergleich zu vorher nochmal 3 Schippen drauf?
Oh oder?
Ja,
definitiv.
Also war das wirklich ein krasser Sprung dann
auch für dich? War ein krasser Sprung, vor allen Dingen mit der Verantwortung, Druck nochmal. Aber ich wollte das, ich habe das auch selber entschieden und mich hat dazu keiner gezwungen. Aber wenn du natürlich dann da sitzt mit mal und dann diese Dienstpläne siehst und es sind nicht mehr 14 Mitarbeiter, die du für einen Monat planst, sondern mit mal 30 und du bist für 60 Bewohner verantwortlich, weil jeder Angehörige sagt immer, wo ist Wohnbereichsleiter Markus?
Gab es da Momente, wo du auch diese krasse Verantwortung insofern gemerkt hast, so, dass was schiefgegangen ist und dass du gesagt hast, oh, das war jetzt, das habe gerade ich irgendwie verbockt?
Ja, das ging nicht immer so, vielleicht manchmal nicht das geschafft, was man wollte, aber ich habe immer mehr Kopfschmerzen bekommen.
Okay, also es hat sich dann körperlich ausgewirkt, sozusagen die Verantwortung und dieses, das hängt jetzt irgendwie alles an mir, was hier so, dass das läuft oder nicht.
Richtig, und diese Kopfschmerzen wurden in diesem halben Jahr, wo ich bei diesem Arbeitgeber war, gefühlt immer mehr und teilweise immer stärker, was dann aber daran lag, es war Kaffee, Zigarette, was man sich sagt und ne, ich nehme mal vielleicht eine Ibo und ne.
Und dann geht's wieder.
Mit Wasser und lass mal heute den die fünfte Tasse Kaffee weg und trink mal lieber Wasser.
Dann doch ein Glas Wasser. Ja. Okay, also Alarmsignale waren schon da sozusagen.
Richtig.
Ja, ein und wie du sagst, Markus, ja, eine völlig normale Reaktion. Ne? Also hast mal Kopfschmerzen, werden auch ein bisschen stärker und dann denkt man sich nichts dabei, lässt den Kaffee mal ein bisschen weg und haut sich eine Pille rein, damit das. Aber irgendwas war ja dann. Am 21. Februar 2013 plötzlich anders.
Oh ja, das war es auf jeden Fall. Ich hatte an diesem Tag wieder wahnsinnige Kopfschmerzen und die waren so stark, dass mittags meine Hausleitung oder Pflegedienstleitung, ich bin ins Büro und dann sagte sie, oh Markus, wie siehst du dann aus? Ich hatte die Augen schon immer so zu, ich glaube, ich muss nach Hause. Überstunden hatte ich ja schon genug. Und dann bin ich nach Hause, nach Wismar mit diesem Kopfschmerz und hatte halt schon tatsächlich auch ein oder zwei Tabletten bis zum Nachmittag genommen. Also es war schon dann, nenne ich das immer, aber dass ich schon die zweite genommen habe und das wurde dann, irgendwie nicht besser. Da kommt einem
das auch schon komisch vor, ne? Wenn das irgendwie gar nicht weggeht.
Nee, also das gar nicht so. Sonst hat immer so, aber das so zweite und eigentlich wurde es immer stärker. Und dann habe ich mich auf die Couch gelegt und ich wollte einfach nur schlafen, was ich aber nicht konnte. Ich wurde innerlich immer unruhiger.
Okay.
Und da muss man sich das so vorstellen, dass dieser Kopfschmerz nicht am ganzen Kopf war, sondern er prägte sich so aus, an beiden Schläfen pochte es so. spürte ich nachher, wo ich zur Ruhe gekommen bin, auf der Couch schlafen wollte. Aber ich bin nicht zur Ruhe gekommen, weil ich immer dieses Pochen.
Das ist dann auch schon anders als der normale, deutlich anders.
Ja, muss ich sagen. Also habe ich so auch nie bis dato in meinem Leben gehabt, so einen Kopfschmerz oder das so empfunden. Auch nicht, was ich geschildert habe in den letzten Wochen zuvor, wo der Kopfschmerz mal mehr war. Ne?
Ja.
Ja. Und dann wurde es immer schlimmer. Es lief eine Serie und ach, ich war einfach so rüben. Und dann gab es mit mal zum Abend hin, es war schon Abend, weil es war schon dunkel, gab es so ein Knacken. Knacken, jetzt nicht so ein Knochenbruch, aber so ein Knacken im Nachgang, weiß ich, es war
so,
wie das.
Wenn man sich so einringt oder so?
Ja, einringt, muss so vorstellen, wenn so irgendwas so platzt, so nicht knackt, sondern so eher so ein Platzen, weil es war das Platzen der Arterie in meinem Gehirn.
Okay, das hat man wirklich wahrgenommen.
Ja, das war so ein Knacken, also so, das war so und dann dieses Knacken so, ich kann es nur so sagen, es ist ein so typisch so, es war dieses Platzen, ne, und dann merkte ich halt, boah, und dann wurde sofort meine rechte Seite eiskalt. Komplett meine rechte Körperhälfte von Schulter bis Zehenspitze wurde eiskalt und da wusste ich.
Spätestens da hast du dann auch gesagt, da wusstest du dann auch, was Phase ist.
Genau, weil was da ich vom Fach kam, wusste ich, was genau mir ist. Oh nein, du hast einen Schlaganfall. Hier ist gewaltig was im Argen mit dir.
Du sagst vom Fach, aber eigentlich diese Alarmzeichen, findest du, das sollte jeder deuten können so?
Also
wenn ich, ist das ja doch wieder speziell jetzt? Eigentlich dachte du, das ist das Normale, irgendwas dann kommt?
Ja, also eigentlich, wenn meine Seite kalt wird und ich keinen Zugriff mehr habe, dann glaube ich, egal, ob es dann die linke oder rechte Seite ist, sollte jeder wissen.
Dann muss jeder auch schalten.
Schalten und falten.
Ja, und dann das, sofort.
Aber entschuldige, wenn du da jetzt auf dem Sofa liegst, du hast dieses Knack-Platz-Ding im Kopf. Deine rechte Seite wird kalt. Du merkst, ich kann nicht mehr zupacken. Du lebst alleine. Ist das richtig?
Richtig. Ich lebe zu dem Zeitpunkt alleine gelebt.
Zu dem Zeitpunkt hast du alleine gelebt.
Und war auch alleine, ne?
Und warst auch alleine. Ja, was macht man denn dann?
Da macht man, was ich eben gesagt habe. Ich habe realisiert, oha, wenn ich das so sagen darf, scheiße, dich hat es jetzt erwischt, Markus. Und dann habe ich einfach geistig gegenwärtig, wie man so sagt, mit meiner linken Hand zu meinem Couchtisch gegriffen, wo mein Handy lag und habe die Rettung gerufen.
Okay. Ist das eigentlich so ein Moment auch kurz, wo man das nicht wahrhaben will? Weil es ist doch oft so, wenn man irgendwie gerade so als relativ junger Mensch, wenn man dann so merkt, mein Körper macht gerade irgendwas Komisches, dass man denkt, nee, das kann eigentlich nicht sein, da bin ich ja zu jung für, das kann doch gar nicht sein jetzt gerade. Oder war das sofort da, dass du gesagt hast, nee, das ist jetzt so, kann gar nicht anders.
Ich muss dir sagen, in dem Moment, und da wäre ich auch emotional und das habe ich gerade Gänsehaut, ich hatte einfach Todesangst und ich habe gehandelt, weil ich wusste, dich hat es richtig erwischt. Du kannst auch bewusstlos wegen im Bett treten und dann liegst du hier. Wer soll dich finden? Wer soll dich finden? Und deswegen habe ich, glaube ich, so reagiert, das Handy genommen, 112 gerufen und dann habe ich aber schon ganz stark gelallt, weil meine Zunge wurde auch zunehmend funktionsunfähig.
Wie im Albtraum, ne? Man möchte irgendwie Hilfe rufen und dann kann man das gar nicht mehr so richtig.
Und Gott sei Dank haben sie mich aber noch verstanden. Sie haben am Anfang gedacht, da ist ein junger Mann, der betrunken ist oder auf sämtliche anderen und Sachen unterwegs ist, bis ich gesagt habe, ich bin gelähmt. Sie sind gelähmt. Ja, dann haben sie meine Adresse noch verstanden und haben dann die Rettung rausgeschickt und sind hochgekommen in meine Altbauwohnung.
Das war eine knappe Kiste, würde ich sagen, dass das alles noch so hingehauen hat. Ja.
Ja.
Krass.
Und dann sind sie hochgekommen?
Dann sind sie hochgekommen und ich hatte ja auch
schon. Das heißt, den ersten, zweiten Stock oder
zweites Obergeschoss, das war das Dachgeschoss von dem Altbau. Und dann mussten sie die Tür aufknacken, weil ich hatte richtig schön zweimal auch abgeschlossen, wie ich das gehört zum Abend. Ne?
Auch vorrichtig, ja.
Und ja, dann haben sie die Tür aufgemacht und ja, sind gekommen und ja, haben sie mit mir gesprochen. Ich war auch die ganze Zeit ansprechbar, aber wo die Rettung kam und der Notarzt, konnte ich schon nicht mehr Ja oder Nein sagen. Ich habe nur noch auf die Fragen nicken können, weil in dem Moment meine Zunge schon funktionsunfähig war.
Und dann Treppe runter und in Rettungswagen.
Ja, schön wäre Treppe runter. Jeder von euch kennt vielleicht Altbauwohnungen.
Die sind das, mal so, mal so.
Die sind mal so, mal so. Und ich hatte ein sehr sportliches.
Deine war so.
Meine war so, genau. Sehr eng mit Wendeltreppe und schmal. Und da ging gar nichts, kann ich euch sagen. Und dann.
Kannst du Trage vergessen dann.
Großaufgebot, Leiterwagen. Von der Feuerwehr und durchs Wohnzimmerfenster vorne raus. Wahnsinn.
Aber da ging das denn wenigstens schnell dann? Also da geht es doch wahrscheinlich auch um Minuten dann, oder?
Ja, aber ich kann, das kann ich eigentlich nicht mehr sagen. Nee, für mich,
das ist klar. Aber
für mich war es.
Hat ja geklappt,
genau. Und ich war die ganze Zeit wohl unter Adrenalin und wo ich dann endlich in diesem Rettungswagen war, gefühlt bin ich dann erstmal beiseite genickt und bin erstmal weggetreten. Weil das Gefühl,
und dann aber ab in die Klinik.
Ab in die Klinik, Untersuchungen geguckt. Ich wurde dann wohl ins MRT, CT geschoben, dass die geguckt haben, wo ist die Blutung. Das ist ja erstmal das Wichtige, dass die gucken wollen, was können sie machen oder auch erstmal nicht machen. Ja, so war das. Und dann bin ich
nicht. Und dann sozusagen das typische Programm: Gleichgewichtsstörung, Schluckstörung, Halbseitenlähmung, Sprachstörung.
Ganze Programm. Das ganze Programm Pflegefall von heute auf morgen, sprich in 10 Minuten zum Pflegefall geworden.
Mit gerade mal 26 Jahren.
Genau.
Steht das dann, diese ganzen Auswirkungen, kommen die mit der Zeit oder steht das sofort alles fest, was man dann hat und womit man dann aber umgehen muss?
Das, was ihr eben gerade aufgezählt habt, das war dann komplett ja erstmal da. Ich hatte komplett keinen Zugriff auf die rechte Seite, also die rechtzeitige Volllähmung. Ich konnte nicht sprechen, Sprachstörung, nichts. Kein Wasser halten, keinen Stuhl halten, nichts.
Und du hast uns ja ein paar Fotos zur Verfügung gestellt, die wir auf der Webseite auch zeigen dürfen. Aus der Zeit, da sieht man dir ja auch an, dass es, du hast eben selbst den Begriff genannt, ziemlich scheiße ging. Du bist dann aber jemandem begegnet, hast du mir erzählt, bei einer anderen Gelegenheit, der dir sozusagen eine verpasst hat, im positivsten Sinne, oder?
Im positiven Sinne, genau, weil das, was ich gesagt habe, dass man so ein Pflegefall ist, war einfach schlimm, schrecklich. Ich war einfach down und dann habe ich Anne getroffen in der Reha-Klinik. Anne, meine Physiotherapeutin, und ja, die hat mit Patienten oder mit mir in dem Moment gesprochen an diesem auch besonderen Tag und hat, so spricht man nicht mit Patienten, so lernen wir das alle nicht, egal ob ich Therapeutin bin, Therapeut, Pflegekraft bin. Die hat mich wirklich wachgerüttelt. Die hat gesagt, fang endlich an, unsere Hilfe anzunehmen, weil man macht Frühmobilisation bis heute, man lässt die Leute nicht mehr liegen. Es wird mit Mobilisation auf der Bettkante begonnen, es wird mit Sprachtraining begonnen, mit Essen anreichen, dass so schnell wie möglich man mobilisiert wird. Und dann haben die mich immer mobilisiert und ich bin immer umgefallen wieder von der Bettkante und das fand ich so, lasst mich doch einfach alle in Ruhe.
Wollte ich gerade sagen, wenn du sagst, sie musste dir erstmal ins Gewissen oder dich so richtig packen, das heißt also, du hast erstmal durchgehangen dann vorher. Also du brauchtest jemanden, der dich packt und der dich schüttelt.
Der mich packt und schüttelt. Also ich war total in mich gekehrt. Ich fand das so schlimm, weil ich ja auch genau wusste, was mit mir passiert ist. Mein Verstand, ich wusste, wer ich bin. Ich wusste, wer vor mir steht. Meine Eltern, Familie, Ärzte, was die mir erzählen. Ich konnte bloß nichts sagen und wusste, dass ich in meinem Körper, wenn ich das so sagen kann, ich fühlte mich gefangen, weil es ging nichts. Ja, und dann hat Anne mich sozusagen geschüttelt, wach geküsst und gesagt, nimm endlich unsere Hilfe an und dann kann ganz, ganz viel zurückkommen, gerade weil ich dann noch so jung bin und das war und das Gehirn ist so multifunktionell, da kann ganz viel passieren. Fang an und dann bin ich angefangen.
Das Gehirn muss dann Ersatzwege finden, wie bestimmte Funktionen wieder funktionieren. Ne?
Genau, so davon hofft man, dass andere Gehirnareale, die Funktionen, die gestört sind, dass die wieder übernehmen, diese Funktionen und wissen, hier sind noch Finger, hier ist noch ein Bein, ein Knie, was bewegt werden muss und vor allen Dingen die Zunge und so weiter. Ja, das macht man alles durch Training, Therapie.
Wie lange?
Das müssen ja intensive Jahre gewesen sein dann wahrscheinlich,
ja,
genau. Oder?
Intensive Jahre, ja. In Lezen war ich, in der Reha-Klinik war ich fast 7 bis 8 Monate.
Mhm. Aber danach war es ja nicht vorbei. Nee. Also danach bist du ja nicht wieder der Alte gewesen.
Nee. Also weiterhin, ne, mit der rechtzeitigen Einschränkung. Und die Ärzte haben auch damals gesagt, oh, bei der Einschränkung und die Blutung, wo es geblutet hat und wie es aussah auf dem MRT-Bilder, am Rollator wirst du wohl immer gehen müssen mit 4-Punkt-Stütze eventuell. So bin ich auch aus der Reha-Klinik entlassen worden mit diesen Hilfsmitteln.
Okay, also das waren so die Aussichten.
Ja.
Und du hast jetzt offensichtlich keinen Rollator dabei. Was hat das? Warum sind die Aussichten nicht eingetrieben?
Weil ich einfach am Ball geblieben bin und weiterhin Therapie gemacht habe, Sport gemacht habe. Nach dieser stationären Reha habe ich noch eine ambulante Reha hier in Schwerin gemacht, 3-mal die Woche.
Ja.
Wurde mit dem Taxi vom Bad Klein, von meinem Elternhaus nach Schwerin gefahren und ja, habe einfach weiterhin trainiert, Gas gegeben.
Mhm.
Ja, und dann wurde der Rollator weggelassen und dann, ja, Stück für Stück auch die 4-Punkt-Stütze und dann habe ich ein anderes Hilfsmittel bekommen und habe tolle Menschen kennengelernt über ein Sanitätshaus, dass ich mittlerweile eine Orthese trage. Keine Prothese, sondern Orthese, Orthopädie-Technik sozusagen.
Ja.
Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe eine Fußheberschwäche. Ich kann meinen rechten Fuß nicht mehr vollständig anheben und auch nicht abrollen, was man zum normalen Gehen und Laufen benötigt.
Okay.
Und deswegen ziehe ich mein Bein auch so ein bisschen nach. Aber diese Orthese gibt mir halt um ganz guten Halt, um gut zu stehen, aber auch um zu laufen, um mich zu bewegen. Und sie gibt mir einfach Sicherheit. Ich bestehe dadurch ganz sicher und kann also durch sehr gut damit sehr gut laufen.
Mhm.
So, Leute, jetzt mache ich hier mal eine kleine Unterbrechung. Andreas, dann musst du dir mal merken, dann müssen wir schneiden. Wir haben jetzt nach meiner Zoom-Uhr noch 3 Minuten.
Ja.
Wir haben aber auch noch einen wichtigen Abschnitt nicht, den wir vielleicht nicht so super detailliert machen müssen, aber wichtig ist ja jetzt der Schritt, dass Markus ja schon 2015 wieder angefangen hat zu arbeiten. Und das heute auch tut, also voll im Job steht.
Mhm.
Und da müssen wir irgendwie noch hin.
Mhm.
Also wir müssen das vielleicht da nochmal eine kleine Pause machen von ein paar Minuten und dann nochmal ansetzen.
Mhm.
Denn das kriegen wir jetzt in 3 Minuten nicht runter.
Ja, ich drücke hier mal auf Pause. Das kann ich schon mal machen.
Dann starte mal. Ich leg los dann. Gib
Die
mir ein Zeichen.
Die Aufnahme läuft bereits wieder. Kannst loslegen.
Markus, Rollstuhl weg, Rollator weg, 4-Punkt-Stütze weg, jetzt Orthese. Du bist also wieder super mobil und du stehst auch wieder voll im Job. Was, wie bist du da hingekommen? Was hast du gemacht, dass du wieder, also nicht mehr am Pflegebett, glaube ich, arbeitest, aber voll im Job stehst?
Genau, jetzt mein Handicap, was ich noch habe, meine rechtzeitige Einschränkung, ein bisschen minimal, geht natürlich nicht mehr in der direkten Pflege zu arbeiten. Aber dann habe ich mich umgeschaut, was geht, wie auch immer. Und ich habe gedacht, ach, erzählen konntest du schon immer. Und viel sabbeln, erzählen, das war schon immer so. Und ja, auch gerne durch die, ne, dass ich in Leitungsfunktion gearbeitet habe, natürlich auch Leute schon immer angeleitet habe und gemacht. Und warum nicht mal schauen, Mensch, sowas als Dozent zu machen, als Pflegedozent.
Ja, okay.
Und das hatte ich vorgeschlagen. Ich musste oder war dann noch zu einer beruflichen Reha, aber der Rententräger wollte was anderes mit mir. Ich sollte Gesundheitskaufmann umschulen.
Das ist doch schön, am Schreibtisch, irgendwo in der Krankenkasse.
Ganz entspannt. Toll, bei der Krankenkasse am Schreibtisch. Und ja, sie hätten doch auch Kundenkontakt. Ich sage ja, in einer Woche und der Rest sind Berge von Aktenwälzen.
Mm-hmm.
Konnte ich mir nicht so vorstellen, muss
nicht
ich
so
sagen.
Nicht so vielversprechend, ja.
Nee, also war nicht. Ich wollte immer weiter gerne was mit Menschen machen beruflich.
Mm-hmm.
Ja. Und dann habe ich geschaut und habe mich in Schwerin umgeschaut. Man war ja vernetzt. Und dann habe ich ein paar Bildungsträger abgeklappert sozusagen. Und ein, zwei Bildungsträger kannte ich schon im Vorfeld vor meiner Erkrankung, weil man da schon mal Kooperationen hatte oder sowas gemacht haben, wo die Mitarbeiter auch zur Schulung waren.
Ja.
Ja, und dann hat man mir eine Chance gegeben. Ach, fang doch mal an hier stundenweise, hier zu einem Thema, ne? Wie zum Beispiel Schlaganfall oder Demenz, erklär mal ein Krankheitsbild für zwei Unterrichtseinheiten. Und so fing das dann im Jahr 2015 langsam an mit der Dozententätigkeit.
Also nach zwei Jahre praktisch nach deinem Schlaganfall stehst du wieder, stehst du vor der Tafel oder vor der Gruppe von Leuten, die in der Pflegeausbildung sind oder in der Pflegeweiterbildung und bist schon Dozent.
Richtig, bin Dozent. Das war ja besondere, besondere Momente und es wurde aber, ja, ich habe mich wohl gar nicht so schlecht angestellt und habe positive Feedbacks erhalten und wurde wieder gebucht.
Ja. Wie hat sich das angefühlt? Warst du sehr aufgeregt oder hast du dich gefragt, wie das so, wie du rüberkommst? Oder
wie ja, war das? Ne, wie wird man, man sieht ja die Augen, ne? Oder wie so geguckt, oh natürlich, ne, wenn das schon Leute sind, die vielleicht in der Pflege arbeiten, die wissen ja eigentlich, wenn man es vielleicht doch auf den zweiten Blick sieht, mein Arm hängt oder so runter, oh, was ist denn mit dem? Aber erzählen, wie hier, ging ja, ja auch schon nach zwei Jahren sehr gut. Und ja, habe dann das erzählt und ja, habe gute Resonanz bekommen und ja, musste dann aber auch schauen, oh, wie geht's jetzt weiter? Ich brauche ja auch irgendwie einen pädagogischen Abschluss. Ne? Ich war zwar Altenpfleger und Pflegedienstleiter, aber mit Pädagogik hatte ich ja so noch bis dato nichts am Hut.
Also Studio? Okay.
Genau, ich habe so eine Fachweiterbildung dann gemacht zum Berufspädagogen für Gesundheitsfachberufe.
Ja. Nochmal, wie heißt das Ding?
Berufspädagoge für Gesundheitsfachberufe.
Okay. Sehr gut. Also dann Dozent quasi.
Genau.
Und das hat dein Rentenversicherungsträger bezahlt natürlich.
Nee, der wollte ja was anderes.
Der wollte, sehr gut, oh, sehr gut zugehört. Genau, der wollte ja was anderes und hat mir dann diese Fachweiterbildung nicht finanziert und die haben wir dann mit der Familie selbst bezahlt. Bis zu 5.000 Euro waren das.
Oha, das ist eine Menge Geld, die du da reingesteckt hast mit deiner Familie und mit der Unterstützung. Richtige Entscheidung?
Absolut richtige Entscheidung. Absolut. Mhm. Ich bin da auch so dankbar für, dass ich die Unterstützung bekommen habe. Wieder mal, wie all die Jahre schon zuvor, dass meine Familie wieder für mich da war und wir das gemeinsam angegangen haben, dass ich meinen beruflichen zweiten Wunsch, wie ich schon gesagt habe, ich konnte mir eigentlich nie was anderes wie Pflege vorstellen. Mhm. Und jetzt bin ich halt auf der Theorieseite und kann das Leben, was ich in mir habe, die Praxis, Erfahrung, das fachliche Wissen gerne an ganz vielen Menschen in den letzten Jahren weitergeben.
Ja. Und da bist
wo
du auch,
machst du das und genau, für wen machst du das?
Genau, das mache ich hier mittlerweile fest angestellt bei der Firma Moredo in Schwerin. Ein Weiterbildungsträger hier in Schwerin.
Und die Seminare, sind die dann immer da bei dem Träger?
Ja, also das mag ich, diese Abwechslung. Ich bin mal in Schwerin am Standort, da sind die Seminare oder die Weiterbildung laufen dort. Aber was ich halt so toll und abwechslungsreich finde, ich bin dann auch mal in den Pflegeeinrichtungen oder bei den Pflegeanbietern vor Ort, die dann Inhouse-Seminare buchen über meinen Arbeitgeber. Und ich mache mich dann mit Sack und Pack los und dann geht's ab in die Pflegeeinrichtung. Wie nächste Woche auch wieder habe ich 3 Tage Schulung in sämtlichen Häusern und bin in MV wieder unterwegs.
Nun ist ja MV, wie soll ich mich ausdrücken? Also du bist ja wahrscheinlich kein Autofahrer, ne?
Nee.
Nee. So, das heißt also, du musst das alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen.
Richtig.
Was in MV ja ohnehin nicht so ganz einfach ist manchmal.
Nee, ist
und
manchmal spannend.
Du bist ja auch noch ein Stück weit körperlich eingeschränkt.
Genau.
Ne? Und trotzdem.
Trotzdem. Ne? Ich habe dann meinen Rucksack, meinen Ziehkoffer, wo die ganzen Unterlagen, Beamer, Laptop oder was ich so alles brauche, mit. Und dann geht's los mit der lieben Deutschen Bahn, Ostdeutschen Eisenbahn und Verkehrsbetriebe, wie sie alle heißen. Ich kenne sie eigentlich mittlerweile von Rostock bis Beutzenburg.
Ja,
kenne ich sie ganz gut.
Und auch den Arbeitskampf, die Streiks.
Oh ja, da möchte ich mich jetzt nicht drüber unterhalten.
Nee, ich glaube, wir bleiben mal bei dem Positiven. In deinen Seminaren kommst du vermutlich ja noch mal ein Stück weit deutlich glaubhafter rüber, als ich es käme, wenn ich über deine Themen referieren würde.
Ja, also ich glaube schon, alleine wenn die Leute sich dann trauen, weil ich habe mir am Anfang, habe ich es glaube ich mal anders gemacht, da habe ich vielleicht immer kurz was gesagt zu meinem Handicap, was vielleicht nicht sofort offensichtlich war. Mhm. Hab nur gesagt, oder weil ich, wenn ich eine lange Hose trage, manchmal knackt ja die Orthese, weil ne, das ist aus Carbon und mit Federnsystem und ja,
macht mal Geräusch.
Genau. Ja, ja. Mhm. Aber das habe ich mir abgewöhnt, muss ich euch sagen. Und die Leute schauen dann natürlich erstmal, Dozent ist ja immer so, kennt man ja immer, wenn man zur Schulung ist. Aber dann sprechen sie mich im Laufe des Tages oder der Zeit einfach mal an, Mensch, dein Arm oder Mensch, Herr Markus, Herr Bott, wie auch immer. Ja. Mhm. Was ist denn da eigentlich passiert? Und dann erzählt man vielleicht kurz die Geschichte und ja, und da, wenn ich sowieso erzähle, oder das mache ich auch, dass ich aus der Pflege komme, nie was anderes beruflich gemacht habe. Ja, also ich glaube, ich hole die Leute dann wirklich auch ab. Zumindest kriege ich überwiegend so das Feedback und das ist schön.
Ja, das wollte ich vorhin auch fragen, wie du eigentlich damit umgehst, dann, weil es wird ja gesehen, es wird ja wahrgenommen und dann muss man irgendwie einen Weg finden, ne, ob man es sofort einen anspricht und für alle einmal eine Ansage macht, oder ob man jetzt guckt, naja, wenn sie fragen, dann sage ich das halt, genau.
Genau, und so gehe ich damit
auch. Hast du auch jemals irgendwie unschöne Erfahrungen gemacht?
Ja.
Du lachst also.
Ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt ordentlich oder vernünftig sage. In Deutschland gibt es ja sozusagen das, wir gehen die Treppen bitte rechts runter und gehen sie links hoch. Und in Corona-Zeiten gab es sogar noch Pfeile an den Bahnhöfen, wo ich ja bin.
Einbahnstraße. Ne? Ja.
Einbahnstraße.
Ja.
Nun habe ich ja gesagt, es ist gerade auch wieder Winter. Ich trage lange Hose. Und wie ihr es ja auch schon gesagt habt, man sieht es auf den ersten Blick nicht, dass ich eine Orthese trage. Im Sommer ist das kein Problem, weil ich liebe kurze Hosen. Von O bis O trage ich sie, von Ostern bis Oktober. Aber von Oktober bis Ostern trage ich lange Hosen. Mhm. Und dann sieht man meine Orthese halt nicht. Und dann gehe ich nämlich die Treppe oftmals links runter, da ich meine linke Hand nutzen kann, um mich am Geländer festzuhalten. Aber es kommt natürlich alles links hoch und will zum Zug nach Hamburg.
Also man geht komplett gegen den Strom.
Genau, und da gibt es schon mal nette Rempler, Sprüche und so weiter und so fort.
Ja, da ist.
Das heißt, wenn du auf dem Bahnhof stehst und weißt, ich muss Treppe laufen, ich brauche meine linke Hand, um mich abzustützen, denn weißt du auch, es kann sein, dass es gleich ein paar Minuten ungemütlich wird.
Genau, aber mittlerweile kenne ich das und wie auch immer. Und ich nutze aber trotzdem gerne die Treppe, weil ich bin so glücklich und happy, dass ich einfach beweglich bin und Treppen wieder steigen kann und gehen kann. Und natürlich fahre ich auch mal mit dem Fahrstuhl, klar.
Aber nur das wäre auch irgendwie ein blöder Grund, irgendwie einen Fahrstuhl zu nehmen. Ne?
Ja, finde ich blöd.
Es ist mal wieder so ein Zeichen dafür, man sollte halt nicht vorschnell urteilen. Ne? Wenn jemand dann irgendwie auf der falschen Seite geht, dann macht er das jetzt vielleicht nicht, um alle zu ärgern, sondern vielleicht hat es ja noch einen Grund.
Ja, hast du absolut recht. Ja.
Markus, wäre das falsch, dich als Mutmacher zu bezeichnen?
Ich glaube nicht. Wenn man meine Geschichte hört, den Werdegang sieht, glaube ich, ist es richtig. Und ich möchte auch anderen Mut machen. Mut machen, am Ball zu bleiben und an sich selbst zu glauben und an seine Fähigkeiten, dass sie auch wieder zurückkommen können, auch wenn sie mal für eine gewisse Zeit nicht da sind oder sich was verändert, glaube ich schon, dass man ganz viel schaffen kann, aber man muss wirklich selber davon überzeugt sein, an sich glauben. Das muss ich wirklich so sagen.
Den Eindruck hatte ich an mehreren Stellen, dass das immer so eine Kopfsache ist, viel. Nicht alles, aber viel. Ein großer Teil passiert im Kopf und man muss irgendwie wollen.
Ja.
Und du hast es gerade gesagt, Ganz alleine geht es auch nicht.
Genau.
Familie, Freunde, genau. Die richtige Physiotherapeutin,
die einen Stelle durchrüttelt.
Genau, die einen
wach oder die Familie, die hinter einem steht.
Ja, klar. Also das ist schon schön zu wissen. Aber natürlich, ne, das zu haben, aber an sich selber und die Unterstützung, dann kann man so viel, ich bin davon überzeugt, schaffen. Egal in was für einer schwierigen Situation man manchmal ist. Und man darf auch traurig sein, man darf auch wütend sein und man darf auch mal weinen, schreien, alles rauslassen. Aber es geht auch nächsten Tag wieder weiter.
Mhm. Wahnsinn, Markus. Also wirklich vielen Dank, dass du uns heute besucht hast. Das war, die Zeit ist, die rast ja richtig zu.
Ja.
Merk Andreas, der spielt schon hier die Schlussmelodie ein, glaube ich.
Ganz leise schleicht sie sich ein.
Ganz leise. Ich hör mal. Ja. Ah, da ist sie. Genau. Also wir sind schon am Ende von unserer guten halben Stunde heute. Markus, vielen, vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du uns auch so tief hast blicken lassen in dein Leben und deinen Werdegang. Jetzt bist du fast 37.
Ja.
10 Jahre ist die Geschichte her. Wie geht's weiter?
Weiter positiv nach vorne. Ich habe noch so einen großen Traum in meiner Schublade oder in meinem Kopf. Wer weiß, ob ich den nochmal beruflich erfüllen kann oder mehr erfüllen kann, werde. Mal sehen. Also da bin ich noch am Ball.
Und du magst uns jetzt nicht sagen, worum es geht?
Na doch. Würde ich sagen, also ich habe immer noch einen Traum, eine eigene Tagespflege irgendwie zu leiten, mit aufzubauen, auch gerne mit jemandem zusammen. Und natürlich, das braucht man ein Team. Das ist so ein Traum, weil das Konzept liegt in meiner Schublade bei mir zu Hause, wie ich mir das so vorstellen könnte. Und das ist mein wirklich noch irgendwie großer Traum. Und er lässt mich das nicht los.
Große Mann, müsste mal.
Pass auf, was du dir wünschst, könnte in Erfüllung gehen. Ja? Markus, herzlichen Dank, dass du da warst. Leute, vielen Dank fürs Zuhören sagen.
Dankeschön.
Dankeschön. Toll, hier
Andreas,
gewesen zu sein.
Ausnahmsweise in Überlänge.
Und Klaus, ne?
Das war es uns wert. Dankeschön.
Ciao.
Alles bis klar. Dann, tschüss. Lieber Markus, Andreas, bis dann. Tschüss. Ciao.